Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Ab dem 1. Juli wird geshoppt und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Ja, die Mehrwertsteuer, die soll gesenkt werden. Das ist der Plan des Koalitionsausschusses, damit es der Wirtschaft in der Corona-Krise besser geht. Dominika Langenmeier, Professorin für Finanzwissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, sieht das durchaus positiv.
Es ist schön, dass es jetzt eine Maßnahme geworden ist, die so branchenübergreifend ist und alle Industrien unterstützt und nicht, was wir ja in den letzten Tagen immer wieder diskutiert haben, so eine einseitige Maßnahme wie jetzt zum Beispiel eine Kaufprämie für Autos.
Mit ihr diskutieren wir heute über diese befristete Mehrwertsteuersenkung. Das wird heute intensiv hier, denn es geht um uns beim Thema Rassismus und Polizeigewalt. Wie sind da die Fälle in Deutschland, schauen wir uns an. Was wurde aufgedeckt und was nicht? Und wie können wir selbst was gegen Rassismus tun?
Sortiert mal durch, wem folgt ihr und wem folgt ihr nicht? Welche Bilder seht ihr, was seht ihr nicht? Was ist auf eurem Feed drauf? Seht ihr nur weiße Leute oder seht ihr auch schwarze Personen?
Malcolm Ohanwe, Journalist beim Bayerischen Rundfunk. Ja, und wie erlebt eine blinde Person eigentlich gerade den Corona-Alltag mit den ganzen Abstandsregeln, mit den Markierungen auf dem Boden, die sie natürlich nicht sehen kann, oder mit der fast stillen S-Bahn in Berlin? Das macht es ja auch schwieriger, sich zu orientieren.
Weil ich natürlich durch die fehlenden Gespräche dann auch nicht mehr höre, sitzt da jemand, ne? Oder ist da eine Gruppe oder bin ich da vielleicht alleine?
Christiane Möller vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. wird uns aus ihrem Alltag erzählen. Das und mehr jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Über Diskriminierung zum Beispiel durch die Polizei sprechen wir ja gerade vor allem, wenn es um die USA geht. Heute ist das Thema aber auch im Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert worden. Anne Zuber aus der Deutschlandfunk Nachrichtenredaktion. Es ging um ein neues Antidiskriminierungsgesetz für Berlin. Und das hat das Landesparlament trotz Kritik auch verabschiedet, ne?
Ja, das Ganze war komplizierter als sonst, denn die AfD, die in Berlin in der Opposition sitzt, ist gegen das Gesetz, hatte eine namentliche Abstimmung beantragt, obwohl die Fraktionen sich eigentlich darauf geeinigt hatten, wegen der Corona-Abstandsregeln in den nächsten Wochen auf namentliche Abstimmung zu verzichten. Und deshalb gab es einige Verzögerungen, weil immer nur 3 Abgeordnete gleichzeitig an die Urne durften. Aber letzten Endes ist das Gesetz mit Stimmen von SPD, Linken und Grünen angenommen worden.
Und was steht drin im Antidiskriminierungsgesetz?
Ja, die rot-rot-grüne Landesregierung will mit diesem Gesetz verhindern, dass Menschen in Berlin von Behörden diskriminiert werden, also von Verwaltungsmitarbeitenden oder von Mitarbeiterinnen der Polizei. Stichwort Racial Profiling, also dass Menschen wegen ihres Namens, ihres Aussehens oder ihrer Sprache zum Beispiel häufiger kontrolliert werden als andere. Als Beispiel hat Berlins Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen aber auch genannt, dass manche möglicherweise diskriminiert werden, wenn sie Sozialleistungen beantragen oder auch in der Schule, wenn es um Noten geht. Und dieses Gesetz soll Minderheiten schützen, also Schwarze, LGBTQ oder auch Sinti und Roma zum Beispiel.
Das ist die Theorie, das ist ein Gesetz. Wie soll es konkret funktionieren?
Also Menschen, die sich von den Berliner Behörden diskriminiert fühlen, sollen in Zukunft auf Schadenersatz klagen können. Außerdem soll es eine Ombudsstelle geben, die die Betroffenen unterstützt. Und Verbände dürfen im Namen von mutmaßlichen Opfern auch klagen. Außerdem soll es Fortbildung geben für Landesmitarbeiter zum Thema Diskriminierung.
Hört sich ja erstmal soweit ganz sinnvoll an. Jetzt kommt aber Kritik an dem Gesetz nicht nur von der AfD.
Nee, aus verschiedenen Lagern, auch von der CDU und FDP, die auch in der Opposition sitzen in Berlin. Die FDP will eine Klage gegen das Gesetz prüfen und der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkhard Dräger sagt, es gibt genug Gesetze, um Diskriminierung zu bekämpfen, da braucht man kein neues. Er nennt dieses Gesetz Beamtendiskriminierungsgesetz, weil er meint, dass damit alle Landesbediensteten unter Generalverdacht gestellt werden. So ähnlich hat es auch schon Bundesinnenminister Horst Seehofer letzte Woche ausgedrückt, auch die Gewerkschaft der Polizei und der Deutsche Beamtenbund. Die Kritik lautet, dass alle, die bei der Polizei oder in Behörden arbeiten, beweisen müssen, dass sie nicht diskriminierend gehandelt haben, dass sich dadurch in ihrer Arbeit auch unsicherer werden. Und außerdem könnte dieses Gesetz, sagen die Kritiker, eine Klagewelle hervorrufen.
Dass die Kritik, hat die Landesregierung da auch Antworten drauf?
Ja, Berlins Innensenator Andreas Geisel sagt, dass die Beweislast umgekehrt wird. Das stimmt so nicht. Es reicht, sagt er, nicht aus, dass jemand behauptet, dass er diskriminiert wurde. Erst wenn ein Gericht davon ausgeht, dass Diskriminierung vorliegt, dann müssten die Behörden beweisen, dass es nicht so sei. Geisel meint, es gehe da auch nicht um einen Generalverdacht, sondern es gehe darum, dass die Behörden einen klaren Rahmen haben, um ihre Entscheidungen zu treffen. Und zwar eben unabhängig von Merkmalen wie Aussehen oder Sprache. Und er sagt auch, das Gesetz setzt als erstes Landesgesetz EU-Richtlinien. Richtlinien um.
Wobei es, korrigiere mich gerne, auch schon ein bundesweites Gesetz zu diesem Thema gibt, oder?
Das ist richtig, das Bundesgleichbehandlungsgesetz, aber in dem geht es um privatrechtliche Diskriminierungen, also zum Beispiel, wenn sich jemand von seiner Versicherung benachteiligt fühlt und nicht von Behörden. Und auf Grundlage dieses Gesetzes können auch keine Verbände stellvertretend für Betroffene klagen. Also da geht das Berliner Gesetz weiter.
Kommt das jetzt in jedem Bundesland?
Das ist in dieser Form eher unwahrscheinlich. Also wenn man sich die Konstellation in Berlin anguckt, Rot-Rot-Grün in der Regierung und drauf guckt, wie viel Kritik es da jetzt schon von Seiten der Union gegeben hat, auch auf Bundesebene, da kann man zumindest davon ausgehen, dass Länder mit CDU- oder CSU-Regierungsbeteiligung da mehr als skeptisch sind. Die innenpolitischen Sprecher von CDU und CSU in Bund und Ländern haben auch jetzt schon gefordert, dass die Innenminister aus allen anderen 15 Ländern wegen dieses Gesetzes erstmal keine Polizisten mehr zur Amtshilfe nach Berlin schicken sollen.
In Berlin soll in Zukunft ein Antidiskriminierungsgesetz verhindern, dass Menschen von Behörden oder der Polizei diskriminiert werden. Das hat heute das Abgeordnetenhaus beschlossen. Die Einzelheiten dazu kamen von Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen.
Und dieser Wumms hat einen Umfang von 130 Milliarden Euro. So groß soll das Konjunkturpaket sein, das sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine KollegInnen im Koalitionsausschuss da gestern überlegt haben. Unter anderem soll vom 1. Juli bis zum Jahresende, also befristet, die Mehrwertsteuer gesenkt werden. Das heißt, der reguläre Satz wird von 19% auf 16% runtergeschraubt und der ermäßigte Satz, den wir zum Beispiel für Grundnahrungsmittel zahlen, Brot, Butter, Milch, der geht von 7% auf 5% runter. Wie sinnvoll ist die Senkung? Darüber habe ich heute mit Dominika Langenmeier gesprochen. Sie ist Professorin für Finanzwissenschaften an der Katholischen Universität Ingolstadt-Eichstätt. Und ich wollte von ihr wissen, ob das eine gute Idee oder eher eine schlechte Idee ist, Mehrwertsteuer zu senken.
Ich halte es im Großen und Ganzen für eine gute Idee. Es ist schön, dass es jetzt eine Maßnahme geworden ist, die so branchenübergreifend ist und alle Industrien unterstützt und nicht, was wir ja in den letzten Tagen immer wieder diskutiert haben, so eine einseitige Maßnahme wie jetzt zum Beispiel eine Kaufprämie für Autos.
Muss man dann nochmal differenzieren, was den Effekt angeht? Also einmal bei der Absenkung Mehrwertsteuersatz 19 auf 16 und dieser 7 auf 5. Wie bewerten Sie das?
Ein bisschen schon, weil die Mehrwertsteuersätze ja für sehr unterschiedliche Güter gelten. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz von ursprünglich 7%, den haben wir ja vor allem bei Lebensmitteln. Selbst wenn wir jetzt annehmen, dass die Steuersenkung vollständig an die Verbraucher weitergegeben wird, naja, wenn jetzt Lebensmittel 2% billiger werden, dann kaufen sie deswegen auch nicht mehr Lebensmittel ein. Das ist ein bisschen anders bei so großen Konsumgütern, ne, Fernseher, Sofa, Autos, die alle mit 19% besteuert werden. Und wenn die jetzt 3% billiger werden, na, dann überlegt sich vielleicht schon der eine oder andere, das zu nutzen und da jetzt was zu kaufen.
Wird das denn Ihrer Meinung nach so kommen? Also werden die Unternehmen, die Ladenbetreiber diese gesenkten Mehrwertsteuersätze auch weitergeben dann?
Das ist ganz schwer pauschal zu beantworten, wenn man sich Mehrwertsteueränderungen in der Vergangenheit ansieht, ist das mal passiert, mal nicht. Ich würde jetzt in dem Fall davon ausgehen, dass es vielleicht etwas weniger weitergegeben wird wie in der Vergangenheit, weil es eben eine temporäre Senkung ist. Gleichzeitig ist es vielleicht auch für die Wirkung gar nicht so entscheidend. Also natürlich ist es für die Konsumenten schön, wenn die Preise sinken, aber die hauptsächliche positive Wirkung für die Unternehmen ist dann ja, dass die Leute mehr nachfragen und mehr kaufen. Jetzt ist ja momentan die Unsicherheit groß. Man geht vielleicht auch wegen den Kontaktbeschränkungen nicht so gern zum Einkaufen. In der Situation hilft es den Unternehmen auch, wenn sie einfach die Preise so lassen und durch den niedrigeren Mehrwertsteuersatz ein bisschen mehr Gewinne machen mit jedem Verkauf, der eben doch stattfindet. Also selbst wenn die Steuersenkung nicht weitergegeben wird, kann das die Unternehmen schon auch stützen und hätte so ein bisschen die Wirkung, die in so einem Konjunkturpaket auch gewünscht ist.
Hätte man das nicht auch anders machen können, nämlich indem man das Geld einfach den Verbraucherinnen und Verbrauchern, sprich den Bürgern, gibt, dass die mehr in der Tasche haben, weil dann gehen sie ja auch einkaufen.
Genau, dann hätte man diesen zweiten Effekt, dass es mehr Konsum gibt, den hätte man dann auch. Zumindest wenn man hofft, dass die Leute nicht einfach mehr sparen dadurch. Aber in dieser ganzen Situation mit so viel Unsicherheit, mit einer möglichen zweiten Welle im Herbst, kann es eben vielleicht auch einfach sinnvoll sein, ein bisschen den Unternehmen diese zweite Option zu geben, die Preise nicht zu verändern und ein bisschen mehr Gewinn mit jedem Verkauf zu machen, um sie noch zu unterstützen in dieser Situation, wo der ganze Konsum eben viel niedriger ist. Das Problem bei der Mehrwertsteuersenkung ist ja so ein bisschen, dass es total konsumabhängig ist. Es klappt nur bei den Unternehmen, die noch gute Umsätze haben. Die profitieren davon. Was ist jetzt zum Beispiel mit dem Kinobetreiber, der nur noch 20% seiner Sitze vergeben kann, weil da irgendwelche Hygienemaßnahmen gelten und die Leute Abstand halten müssen? Man hätte da eben auch ein bisschen mehr noch in die Richtung gehen können, Maßnahmen zu finden, die gerade Unternehmen, die jetzt eben aufgrund dieser Einschränkungen Verluste haben, unterstützen. Bessere steuerliche Verlustverrechnung zum Beispiel.
Das wäre differenzierter natürlich so gewesen, ne?
Ja, es ist halt nicht perfekt, aber es ist auch unheimlich schwer in der Situation eine richtig gute Maßnahme zu finden. Und ich glaube, da sind wir jetzt in der Summe, ist das ein überzeugendes Konjunkturpaket.
Dominika Langenmeier, Professorin für Finanzwissenschaft an der Katholischen Universität Ingolstadt-Eichstätt, über das befristete Absenken der Mehrwertsteuer bei uns, so wie es der Koalitionsausschuss beschlossen hat. Heute hat auch schon der Verband der Automobilhersteller gesagt, ja, wir gehen da mit. Wir nehmen den gesenkten Mehrwertsteuer an und geben das weiter an die Kunden. Also auch da die Preise vermutlich, die runtergehen bzw. nicht sonderlich angehoben werden. Und die Deutsche Bahn überlegt auch, das Gleiche zu tun.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Abstand halten, für viele von uns nervig, klar, aber durchaus möglich in der Corona-Pandemie. Für andere kann das dagegen so ein richtiges Problem sein oder zum Problem werden. Für blinde Menschen zum Beispiel, sowie für Christiane Möller. Sie arbeitet als Juristin und Rechtsreferentin beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. in Berlin. Ich habe heute mit ihr gesprochen und wollte wissen, wie sie gerade ihren Alltag erlebt. Zum Beispiel S-Bahnfahren in Berlin.
Ja, es ist tatsächlich schwieriger geworden. Eigentlich würde ich mal sagen, bin ich relativ fit unterwegs. Aber jetzt ist es natürlich so, durch die Abstandsregelungen, die gelten, ist man natürlich bemüht, seinem Mitfahrenden in der S-Bahn nicht zu nahe zu kommen. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so einfach, weil man ja nicht sieht, wo der andere sich aufhält oder sitzt. Und ist da gerade noch ein Platz frei? Ist da keiner frei? Mhm. Das ist total schwierig und was ich sehr stark erlebe, ist, dass die S-Bahn ruhiger geworden ist. Es wird nicht mehr gesprochen und das macht es natürlich für mich nochmal schwieriger, weil ich natürlich durch die fehlenden Gespräche dann auch nicht mehr höre, sitzt da jemand, ne? Oder ist da eine Gruppe oder bin ich da vielleicht alleine? Das macht es tatsächlich sehr viel schwieriger.
Und wie lösen Sie das? Also passiert es dann schon häufiger mal, dass man versucht, was zu fühlen und dann plötzlich irgendwie angeraunzt wird, dass man gerade jetzt eben keinen Kontakt haben soll in dieser Corona-Zeit?
Also ich versuche schon zu fühlen und versuche das auch mit meinem Stock weitgehend zu machen, dass ich nicht mit den Händen da so rumtasten muss. Und es hat sich auch jetzt noch keiner in der S-Bahn über mich beschwert oder so. Aber es wird eben andererseits auch relativ wenig Hilfe angeboten, mal einfach zu sagen, da vorne 2 Meter rechts, da ist ein Sitz frei, da können Sie sich hinsetzen. Das wäre was, was mir wirklich helfen würde.
Was würde denn noch helfen? Also wenn man mal vielleicht mal aus der S-Bahn rausgehen, gibt es denn irgendwas, was man so im Alltag, weiß nicht, im Supermarkt oder sowas, wie man da helfen könnte?
Ja, die berühmte neue Schlange, ne? Also ja. Das ist tatsächlich für mich ein riesengroßes Problem. Man steht in 1,5 Meter, 2 Meter Abstand zueinander. Die Markierung auf dem Boden kann ich schon mal gar nicht sehen und oft natürlich auch gar nicht mitkriegen, wo ist denn eigentlich eine Schlange? Wo ist das Ende der Schlange? Und wenn man es dann geschafft hat, die Schlange zu finden, mitzukriegen, wann geht's denn weiter? Mhm. Und das ist super, super schwierig. Ja. Und dann gibt's leider auch manchmal ungeduldige Menschen, die dann schnell mal motzen, dass man nicht zu nahe kommen soll oder dass man sich doch hinten anstellen soll. Sie würden doch auch warten und das ist aber gar nicht böse gemeint. Sondern manchmal kriegt man einfach nicht mit, wie es gerade langläuft in der Schlange.
Ja, ich meine, die Schlange kommt ja dann erst, aber man kommt ja auch in den Markt rein oder weiß ich nicht, auch bei der Behörde und dann muss man sich desinfizieren und das ist ja nun mal, da sucht man ja erstmal diesen Automaten.
Genau, wenn man nicht weiß, wo der ist, hat man da als Sehbehinderter gar keine Chance. Es ist ja der Desinfektionsspender, also mittlerweile, wenn es geht, ne, beim Arzt oder so, da frage ich schon, wo ist denn Ihr Desinfektionsspender oder so. Aber es gibt ganz viele Regeln, die werden jetzt irgendwie über Zettel da ausgehängt. Da soll man dann lesen, wie man sich wo zu verhalten hat. Aber diese Zettel, wenn man die nicht lesen kann, ist natürlich schwierig. Und dann kann man eben Regeln nicht befolgen. Das ist gar nicht bös gemeint, sondern einfach ja nicht möglich.
Wäre denn eine Durchsage oder eine Ansage dann einfacher? Also wenn man, weiß nicht, über die Lautsprecher sagen würde, unser Desinfektionsautomat steht am Eingang links?
Also das weiß ich nicht. Da müsste man ja Glück haben, dass man genau zu dem Zeitpunkt mal so eine Ansage erwischt.
Ja, stimmt.
Aber oftmals gibt es ja auch Personal jetzt am Eingang, die kontrollieren. Und wenn die einfach von sich aus mal sagen, unser Desinfektionsspender steht hier oder ne, dann kann das auch schon mal helfen.
Also ja. Wir halten mal fest, Frau Möller, Sie wünschen sich in der ganzen Situation da schon mehr Gelassenheit und mehr Geduld.
Mehr Gelassenheit, mehr Geduld und vor allen Dingen auch mehr Kommunikation. Also man muss ja einen sehbehinderten Menschen nicht gleich anfassen oder Angst haben, dass der einen anfassen will oder so und einem zu nahe kommt, sondern wenn man einfach mal sagt, kann ich Ihnen helfen oder mal einfach verbal eine Anweisung gibt und sagt, da vorne in 2 Metern linke Seite ist das und das oder die Schlange hört hier auf, ich sag Ihnen, wann es weitergeht. Also wenn man solche ganz praktischen Dinge einfach mal anbietet und ein bisschen gemeinsam guckt auf den anderen, dann hilft das gewaltig.
Christiane Möller würde sich in dieser Zeit ein bisschen mehr Hilfe wünschen von anderen sehenden Personen, hat sie uns hier jetzt erzählt. Mehr Tipps, wie ihr zum Beispiel blinde oder sehbehinderte Menschen in dieser Corona-Krise unterstützen könnt, findet ihr übrigens auf der Webseite vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband dbsv.org.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Schweden dürfen ihr Land wieder uneingeschränkt bereisen. Das hat Ministerpräsident Stefan Löfven heute bekannt gegeben. Und damit dürfte ab dem 13. Juni schon eine Schwedenreise auch für Deutsche nichts mehr im Weg stehen. Gestern hat ja Außenminister Heiko Maas bekannt gegeben, Sommerurlaub ab dem 15. Juni wieder möglich, aber mit Einschränkungen.
Ich weiß, dass diese Entscheidung große Hoffnungen und Erwartungen weckt. Ich will aber auch noch einmal sagen, Reisewarnungen sind keine Reiseverbote und Reisehinweise sind keine Reiseeinladungen.
Welche besonderen Reisehinweise es für welche Länder geben könnte und welche Hygieneregeln eigentlich in Bussen, in Zügen und im Flugzeug gelten, das hat sich Johannes Döbbelt aus unserem Team heute angeschaut. Ist denn schon klar, für welche Länder es besondere Hinweise geben könnte oder wo gleich von einer Einreise abgeraten wird?
Na, zum einen gibt es ja noch europäische Länder, in denen die Einreisebeschränkungen aktuell auch über Mitte Juni hinaus gelten. Also Spanien und Norwegen sind das. Da wird allerdings damit gerechnet, dass auch diese Länder ihre Beschränkungen in den kommenden Tagen aufheben. Und dann gibt es im Moment ja auch noch eine Besonderheit in Großbritannien, auf die Heiko Maas hingewiesen hat.
Das wollen wir in den Reisehinweisen deutlich machen, die auch zum Inhalt haben können, dass von einer Reise dringend abgeraten wird, etwa nach Großbritannien, solange dort noch eine 14-tägige Quarantäneverpflichtung für alle Einreisenden besteht.
Ja, und was für andere beliebte Urlaubsländer außerhalb der EU gilt, zum Beispiel für die Türkei, das ist noch nicht klar. Da laufen noch Verhandlungen auf EU-Ebene. Da wissen wir möglicherweise morgen mehr. Da treffen sich nämlich die EU-Innenminister und beraten darüber.
Aber kann es theoretisch sein, dass ich nach Italien oder Spanien fahre, dann wieder nach Hause komme und wenn ich Pech habe, dann plötzlich 2 Wochen Quarantäne vor mir habe?
Ja, das ist ein Risiko, das bleibt auf jeden Fall. Also wenn irgendwo die Infektionszahlen wieder stark steigen, dann können solche Quarantänebestimmungen auch wieder eingeführt werden. Die Bundesregierung will sich ja da an der Obergrenze orientieren, die auch in deutschen Landkreisen gilt, nämlich diese 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Wenn die überschritten werden in einem bestimmten Land, dann kann einem schon eine Quarantäne drohen, wenn man wieder zurückkommt. Und in dem aktuellen Beschluss der Bundesregierung steht sinngemäß auch eine Rückholaktion für deutsche Reisende wie beim letzten Mal. Die wird es nicht nochmal geben. Also auch da hat man das Risiko, dass man vielleicht nicht mehr so leicht wieder nach Hause kommt. Da muss man also im Zweifel selbst das Risiko tragen.
Wohin wir überhaupt reisen können, ist ja das eine. Aber dann geht es ja auch um den Weg dorthin. Der soll ja sicher sein. Da sollen wir uns ja nicht irgendwie anstecken. Welche Hygieneregeln gibt es denn da, wenn ich zum Beispiel mit dem Bus, mit der Bahn oder mit dem Flugzeug unterwegs bin?
Ja, wir können ja mal mit den Bussen anfangen. Da haben 3 deutsche Busverbände zusammen ein Konzept entwickelt. Christian Wahl, Pressesprecher vom Verband Deutscher Omnibusunternehmen, der sagt, dass unter anderem Folgendes gelten soll.
Dass man eben, wenn es möglich ist, versucht, den Abstand einzuhalten, was durch eine Platzierung im Fahrzeug ja gut möglich ist. Oder wenn das eben aufgrund der Auslastung, die höher sein sollte, nicht möglich ist, dann ist der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend.
Dazu soll es auch eine gründliche Reinigung und Desinfektion der Busse geben. Das Unternehmen Flixbus, das macht es noch etwas anders. Die haben eigene Regeln. Dort gibt es eine Maskenpflicht für alle Fahrgäste während der Fahrt und zwar unabhängig davon, wie voll der Bus gerade ist. Und genau wie die anderen Busunternehmen will auch Flixbus keine Sitzplätze sperren. Also es kann gut sein, dass der Bus dann auch mal voll besetzt ist.
Das ist im Flugzeug vermutlich ähnlich, oder? Da werden wohl auch keine Sitze frei bleiben wegen Abstandsregeln.
Ist unterschiedlich, je nach Airline. Also Lufthansa und Eurowings, die wollen tatsächlich möglichst alle Plätze besetzen. So ähnlich ist es auch bei Ryanair. Bei Ryanair übrigens muss man außerdem vorher den Flugbegleitern Bescheid sagen, wenn man auf die Toilette gehen will, damit vor den Klos keine Schlange entsteht. Andere Fluglinien, die wollen jeweils den mittleren Sitz in einer Reihe frei halten. Das sind zum Beispiel EasyJet, KLM, Emirates und auch einige US-Airlines. Eine Maskenpflicht soll aber überall gelten und dazu kommen dann auch noch weitere Empfehlungen, die internationale Luftfahrtorganisationen erarbeitet haben. Zum Beispiel sowas wie Fiebermessen vor dem Abflug und nach der Ankunft.
Dann ist auch noch die Frage, wahrscheinlich muss man auch Maske im Terminal dann tragen. Dort, wie ist das beim Zug? Es ist ja mittlerweile so, ICE, IC, die fahren ja wieder auch Verbindungen ins Ausland. Welche Regeln gelten da?
Die Maskenpflicht gilt ja schon länger im Fernverkehr. Außerdem gibt es ja inzwischen veränderte Anzeigen in der Bahn-App oder auch auf der Webseite, wenn du da buchst. Die zeigt dir nämlich jetzt einen bestimmten Zug schon als stark nachgefragt an, wenn der Zug nur zur Hälfte ausgelastet ist. Damit du dann, wenn du willst, sagen kannst, okay, der Zug ist schon ziemlich voll, ich nehme lieber eine andere Verbindung, wo es vielleicht noch nicht so voll ist. Eine Reservierungspflicht für den Fernverkehr, die ja auch mal diskutiert wurde, die soll es aber nicht geben.
In welche Länder es gehen kann und welche Hygieneregeln auf dem Weg in den Urlaub gelten. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat uns auf den neuesten Stand gebracht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute Abend unserer Zeit treffen sich Verwandte, Freunde und Politiker in Minneapolis zu einer Trauerfeier für George Floyd, dem Afroamerikaner, der vor 11 Tagen brutal durch Polizeigewalt ums Leben gekommen ist. Die rassistische Wunde wird das heute Abend vermutlich auch nicht schließen können. Rassismus ist immer noch ein Problem. Es verschwindet einfach nicht so schnell. Aber was man machen kann, ist vielleicht im Kleinen ansetzen, um was zu verändern, damit es in der Gesellschaft davon weniger gibt. Deutschlandfunk Nova-Redakteurin Ann Tran hat das für uns recherchiert. An, wenn man das Problem erkannt hat und bei sich selbst mal anfangen möchte, was zu ändern. Womit legt man los?
Also tatsächlich wäre vielleicht auch der erste Schritt, nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, habe ich das Problem wirklich erkannt? Und wer jetzt aktiv werden möchte und so einen Einstieg sucht, der sollte sich vielleicht erstmal informieren und zwar über die Themen Rassismus, über Kolonialgeschichte und über die eigenen Privilegien. Was es zum Beispiel bedeutet, dass man einen Vorteil hat bei der Wohnungssuche, wenn man einen deutschen Namen hat, dass man einen Vorteil hat, wenn man einen deutschen Namen hat in Bewerbungsprozessen. Das sind alles Dinge, über die man sich dann Gedanken machen kann.
Also Dinge, die man noch nicht weiß, vielleicht auch ein bisschen geschichtlich. Rassismus, wo kommt es her? Wie ist das entstanden? An die eigene Nase packen. Wie schaffe ich dann einen einfachen Einstieg?
Ja, einfach ist denn vielleicht auch gar nicht der richtige Begriff, das richtige Wort, meint auch Fabienne Sand. Sie ist Kolumnistin und Aktivistin. Auf Instagram erstellt sie Stories, erklärt Begriffe eben zu Themen aus der afrodeutschen Diaspora. Und sie sagt,
es gibt keinen sanften Einstieg, um sich mit dem eigenen Rassismus auseinanderzusetzen. Privilegien checken, sich selbst checken, problematische Verhaltensweisen anerkennen, tut immer weh. Das tat es mir auch. Man muss bereit und gewillt sein, sich selbst klarzumachen, okay, ich habe mich mal schlecht verhalten. Ich habe jetzt aber die Möglichkeit, das anders zu machen.
Ja, und dann ist so ein gewisser Abwehrmechanismus gewissermaßen auch ganz normal.
Was meinst du mit Abwehrmechanismus?
Dass man sich angegriffen fühlt, weil einem rassistisches Verhalten zugeschrieben wird. Tupoka Ogette, Beraterin und Coach für Rassismus-Workshops, widmet in ihrem Buch Exit Racism, diesem Abwehrmechanismus, ein ganzes Kapitel. Dort beschreibt sie diese Wut ganz plastisch, die in einem hochkommt, wenn eben das eigene Selbstbild, nicht rassistisch zu sein, mit der rassistischen Realität kollidiert. Zum Beispiel in Aussagen wie: Alle Schwarzen können gut tanzen und alle Asiaten sind gut in Mathe. Das sind eben keine Komplimente, sondern nur gut gemeinter Rassismus.
Und was würdest du sagen, kann man tun gegen den inneren Abwehrmechanismus?
Die Wut auch einfach mal Wut sein lassen. Tupoka Ogette schreibt, wenn diese Wut hochkommt und man das Buch am liebsten in die Ecke schmeißen will, soll man das auch einfach mal machen und dann tief durchatmen, innehalten, sich selbst Zeit geben und nach dieser Wutpause sich fragen, warum war ich jetzt gerade eigentlich wütend? Wieso hat mich das so angegriffen? Und wie muss ich das erst anfühlen, aus einer anderen Perspektive, die gewisse Eigenschaften unterstellt bekommt, nur aufgrund der Hautfarbe oder des Namens? Und dann, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, kann die Arbeit im Prinzip erst richtig beginnen.
Ist natürlich keine leichte Arbeit. Man muss sich da schon ordentlich mit sich selbst auseinandersetzen. Und wenn man dann so ein bisschen lost ist, was würdest du sagen, wo kriegt man Unterstützung in diesem Prozess?
Da gibt es viele Angebote. Einfach und kostenlos hat sich Fabienne Sand zum Beispiel hier informiert.
Ich habe meine antirassistische Politisierung tatsächlich damit begonnen, ganz, ganz aufmerksam die Bundeszentrale für politische Bildung zu konsumieren. Hier gibt es sehr, sehr gut recherchierte Artikel über Schwarz und Deutschsein, was für mich sehr interessant und wichtig war.
Und dann gibt es noch zahlreiche Handreichungen und Empfehlungen, wie man sich weniger rassistisch verhalten kann oder wie man sich verhalten kann, wenn man Zeugin von Rassismus wird. Einfach mal googeln oder ganz klassisch ein Sachbuch lesen. Die eben genannte Tupoka Ogette mit Exit Racism oder Noah Shaw und Deutschland Schwarz-Weiß oder Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Harster sind da einige Beispiele. Und wer gerade wenig Geld hat, diese drei Beispiele gibt es auch als kostenlose Hörbücher.
Also informieren und ordentlich was in die Birne reinkriegen. Wenn man jetzt an dem Punkt ist, erkannt zu haben, was Rassismus ist, was es bedeutet, was würdest du sagen, wo fängt man dann an, um weiterzumachen?
Dann geht es darum, schwarzen und nicht weißen Perspektiven Raum zu geben, indem man zum Beispiel Podcasts hört, dort zuhört, Romane liest, auch Belletristik und nicht nur Sachbücher. Und wenn man gerade das Geld hat, zu spenden an Organisationen, die sich für schwarze, nicht weiße Perspektiven einsetzen. Zum Beispiel die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, die engagiert sich gegen Racial Profiling und für die Umbenennung von rassistischen Straßennamen. Und wenn man gerade kein Geld hat, dann hilft es auch einfach, präsent zu sein, indem man Petitionen unterstützt und unterschreibt oder an Demos teilnimmt, wie sie zum Beispiel am Wochenende deutschlandweit stattfinden. Malcolm Ohanwe, Journalist beim Bayerischen Rundfunk und Co-Host des Podcasts Kanakische Welle, hat mir noch einen ganz einfachen Tipp gegeben. Einfach mal den Social-Media-Feed aufräumen.
Sortiert mal durch, wem folgt ihr und wem folgt ihr nicht? Welche Bilder seht ihr, was seht ihr nicht? Was ist auf eurem Feed drauf? Seht ihr nur weiße Leute oder seht ihr auch schwarze Personen? Seht ihr Personen, die serbischen, türkischen, bosnischen, vietnamesischen Background haben? Also versucht euch einfach so vielfältig und bunt wie möglich aufzustellen, weil dann seid ihr ganz normal im Alltag mit ganz vielen anderen Perspektiven konfrontiert.
Also es geht am Ende des Tages darum, Wissen weiterzugeben und dann auch im privaten Kreis zu streuen und nicht um Schuldzuweisungen, sondern das Problem anzugehen und zu verändern.
Das Thema ist natürlich größer, als Anne und ich hier besprechen können und deshalb haben wir euch auf unsere Seite noch ein paar Links gepackt, die Orientierung geben können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei einer Polizeikontrolle erschossen. 2016 der Afroamerikaner Philando Castile. 2015 der Afroamerikaner Samuel DeBose. 2014 starb der 12-jährige Schwarze Tamir Rice durch eine Polizeikugel, weil er mit einer Spielzeugwaffe hantiert hat. Im gleichen Jahr wurde der 18-jährige Schüler Michael Brown in Ferguson von einem weißen Polizisten erschossen. Und letzte Woche, das haben wir auch mitbekommen, George Floyd in Minneapolis. Rassistisch motiviert Polizeigewalt. Ein ganz großes Problem in den USA seit Jahrzehnten. Aber wie ist das bei uns? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting mit einem Überblick.
Wer Gesellschaft will, der braucht Gesetze und Regeln. Und diese Regeln müssen durchgesetzt werden. Dafür brauchen wir die Polizei. Und damit die Polizei arbeiten kann, braucht sie wiederum Vertrauen.
Die Beamten knien auf seinem Rücken und sein Kopf wird nach außen gedreht, sodass er keine Luft mehr bekommt.
Die Kampagne für Opfer rassistisch motivierter Polizeigewalt sammelt Erfahrungsberichte wie diesen von Menschen, die das erlebt haben.
Seitdem träume ich immer wieder davon, wie mich Polizisten am Hals festhalten, sodass ich nicht mehr atmen kann.
Das PDF hat 150 Seiten. Wer sie liest, findet viele Einzelfälle, aber es gibt auch Strukturen.
Alin P. bekommt keine Luft und schreit vor Schmerzen.
Nach einigen Minuten merke ich, da passiert etwas mit meinem Vertrauen.
Plötzlich wird er von hinten am Hals gepackt und so sehr gewürgt, dass er keine Luft mehr bekommt.
I can't breathe, das hatte George Floyd immer wieder gesagt. Meine persönlichen Erfahrungen mit der Polizei sind durchweg positiv, aber das ist genau eine Perspektive auf das Problem. Und hätte ich eine andere Hautfarbe, würde ich zur Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund gehören? Die Perspektive wäre eine andere.
Die sehen eine massive Diskriminierung, rassistische Diskriminierung und rassistische Gewalt.
Das ist Basu Biplap. Seit 20 Jahren kümmert er sich in Berlin um die Perspektive der Opfer. Hört zu, berät, hilft.
Was vielen, vielen auch ziemlich zu schaffen macht, ist, dass sie bis dahin ein großes Vertrauen an die Polizei hatten. Und dann sagen sie, wieso sind sie mit mir so umgegangen? Ich hatte gedacht, die werden uns helfen und das kann doch nicht wahr sein. Also sie sind erschüttert.
Die Frage ist ja nun, wie oft kommt das vor? Ist das ein Randphänomen oder die Regel? Sind es einige wenige schwarze Schafe oder ist das strukturell?
Leider gibt es von der Polizei bzw. von Behörden gar keine Statistik.
Was deprimierend ist, weil man so nie weiß, ob das Problem unter- oder überschätzt wird und somit leicht von allen Seiten politisch instrumentalisiert werden kann. Aber es tut sich was.
Wir führen ja gerade bei uns an der Ruhr-Universität ein Projekt durch zur Gewaltausübung durch Polizeibeamte, insbesondere zur rechtswidrigen Gewaltausübung.
Auch wenn Kriminologieprofessor Tobias Singelstein übergreifend forscht, ist eben rassistisch motivierte Gewalt ein wichtiger Teil des Projekts, der danach hoffentlich besser erfasst und verstanden ist. Stand heute?
Wir sehen zum einen in den Statistiken, dass es im Hellfeld eine ganze Reihe solcher Vorfälle gibt jedes Jahr. Also 2000 Strafverfahren werden eingeleitet, der absolute Großteil davon allerdings eingestellt. Und auf der anderen Seite gibt es eben ein erhebliches Dunkelfeld, weil der Großteil der Leute sich gegen eine Anzeigerstattung entscheidet und deshalb diese Verdachtsfälle dementsprechend auch nicht in der Statistik landen.
Von allen Anzeigen münden nur 2% in eine Anklage. Über 90% werden eingestellt.
Manchmal hat man den Eindruck, dass in solchen Verfahren auch besonders intensiv nach entlastenden Umständen gesucht wird. Und wenn man sich manchen Einstellungsbeschluss durchliest, dann ist es wirklich beeindruckend, welcher Argumentationsaufwand mitunter betrieben wird, um da zu einer rechtlichen Lösung zu kommen, die eine Einstellung ermöglicht.
Anfang 2021 soll Singelsteins Studie vorliegen. Dann wissen wir mehr über das Problem. Momentan bekommt er von Seiten der Polizei ganz unterschiedliches Feedback. Das reicht von Ablehnung und Anfeindung über kritisches Interesse bis hin zu Dankbarkeit und Unterstützung.
Viele Beamte sehen das durchaus so, dass natürlich das auch einen Vertrauensverlust für die Institutionen bedeutet, wenn solche Fälle passieren.
Schaut man in die USA, sieht man, was passiert, wenn Missstände geleugnet werden. Basu Biplap sieht dieses Problem auch bei uns.
Sie verleugnen all das. Und Rassismus verleugnen sie mit aller Vehemenz.
Aber hier genau hinzuschauen, das ist nicht nur im Interesse der unmittelbaren Opfer, sondern auch im Interesse der Polizei, die ohne Vertrauen nicht arbeiten kann. Und damit in unser aller Interesse.
Wir sind gut beraten, diese Dinge, diese Probleme ganz genau anzugucken, wie sie sich entwickeln, damit wir nicht in so eine Spirale geraten wie in den USA.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat übrigens auch für diesen Beitrag die Polizei in Berlin um ein Statement gebeten, bisher noch keine Antwort erhalten. Das nur zur Vollständigkeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.